Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung. Von Thomas Girsberger. Hast du früher gerne die Winnetou-Bände von Karl May gelesen? Und ist dir dabei einmal aufgefallen, dass Winnetou in allen drei Bänden nicht einmal auf Toilette geht? Nein? Dann gehörst du wahrscheinlich zu den 99% aller Menschen, die sich nicht irgendwo auf dem autistischen Spektrum befinden. Zwar interessieren sich nicht alle Autisten für Wildwest-Geschichten, aber viele von ihnen neigen dazu, Muster und Details zu erkennen, die anderen verborgen bleiben. So wie das mit Winnetou und der Toilette. Autismus ist also eine besondere Art der Wahrnehmung. Allerdings nehmen nicht alle Autisten die Realität auf dieselbe Weise wahr. Ein Grund dafür sind die verschiedenen Ausprägungsformen von Autismus. Wie sich diese unterscheiden und anhand welcher Kriterien man sie diagnostiziert, erfährst du in den Blinks zu »Die vielen Farben des Autismus«. Zudem zeigen zahlreiche Beispiele, wie autistische Menschen durch die richtige Unterstützung lernen können, ihre Stärken einzusetzen und mit ihren Defiziten zurechtzukommen. Blink Nummer 1. Autistische Störungen sind genetisch bedingt und verstärken sich durch Stress. Lautet die Diagnose Autismus, lohnt es sich mitunter, in der Familiengeschichte nachzuforschen. Häufig sind Betroffene nämlich nicht die ersten in ihrem Verwandtenkreis, bei denen autistische Merkmale auftreten. In früheren Generationen blieb Autismus nur einfach oft unbemerkt. Denn meistens ist Autismus erblich bedingt, und zwar in 90% der Fälle. Es gibt zwar kein bestimmtes Autismus-Gen, das automatisch eine Entwicklungsstörung auslöst. Allerdings ließen sich einige Erbfaktoren ausmachen, die das Auftreten von Autismus begünstigen. Zudem bestimmen Gehirnschäden den Schweregrad des Autismus. Je früher und je stärker sich die autistischen Wesenszüge bei einem Kind zeigen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zusätzlich zu seiner genetischen Veranlagung bestimmte neurologische Schäden davongetragen hat. Solche Schäden entstehen vor oder während der Geburt. Sauerstoffmangel bei der Geburt und mütterlicher Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft sind unter anderem dafür verantwortlich. Doch auch nach der Geburt des Kindes wirken sich gewisse Umstände negativ auf den Verlauf einer autistischen Entwicklungsstörung aus. Stellt man die Betroffenen beispielsweise unter Zeitdruck oder konfrontiert sie mit unangemessenen Erwartungen, erzeugt das Stress. Und dies kann dazu führen, dass auch einfache Aufgaben nicht mehr erfüllt werden und die Betroffenen entweder ausrasten oder einfrieren. So eine einfache Aufgabe ist auch das Entschlüsseln von Emotionen beim Gegenüber. Viele Menschen glauben, Autisten könnten schlecht Gefühle erkennen. Das stimmt zwar, aber nur bedingt. Lässt man ihnen genug Zeit, haben viele nämlich gar kein Problem damit. Schwierig wird es für sie erst, wenn sie innerhalb kurzer Zeit, also intuitiv, Entscheidungen treffen müssen. In solchen Situationen kommt es mitunter zu Verhaltensauffälligkeiten. Die Umgebung spielt also eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von autistischem Verhalten. Eine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung etwa kann Autisten Halt geben und sie stabilisieren, sodass autistische Verhaltensweisen seltener auftreten. Das bedeutet aber keinesfalls, dass ein ablehnendes, weniger liebevolles Elternverhalten den Autismus erst hervorruft. Zu dieser problematischen Schlussfolgerung kamen Mitte des 20. Jahrhunderts US-amerikanische Psychoanalytiker wie Bruno Bettelheim. Dieser glaubte, den gefühlskalten Kühlschrankmüttern die Hauptschuld am Autismus ihrer Kinder geben zu können. Ob man Autist ist, entscheiden also vorrangig die Gene. Wie autistisch man sich verhält, hängt hingegen auch von äußeren Umständen ab. Doch was ist Autismus überhaupt? Blink Nummer 2. Autismus ist ein vielfältiges Krankheitsbild, das sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts mehrmals gewandelt hat. Binnen weniger Jahrzehnte hat sich Autismus in der öffentlichen Wahrnehmung von einer seltenen Krankheit zu einem zunehmend diagnostizierten Spektrum an Störungen entwickelt. Erstmals verwendet wurde der Begriff bereits 1911 vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler. Zur Bezeichnung eines der Symptome von Schizophrenie, nämlich starke Zurückgezogenheit und Egozentrismus. In den 30er Jahren wurde der Begriff zeitgleich von dem Wiener Kinderarzt Hans Asperger und dem austroamerikanischen Jugendpsychiater Leo Kanner wiederentdeckt und weiterentwickelt, wobei die beiden Forscher unabhängig voneinander agierten. Asperger verwendete den Terminus autistische Psychopathen für Kinder, die beispielsweise durch Empathiemangel oder eine verzögerte Sprachentwicklung auffielen. Aus heutiger Sicht ist eine solche Bezeichnung stigmatisierend. Für Asperger hingegen war es ein Oberbegriff für Kinder, die autistische Verhaltensweisen in unterschiedlichen Ausmaßen zeigten. Seiner Definition nach war Autismus zwar eine Störung, aber keine, die die Betroffenen in ihrer Lebensführung zwangsläufig stark einschränkte. Kanner hingegen prägte den Begriff der autistischen Störung des affektiven Kontakts. Diese Diagnose erfolgte bei Kindern, die stark beeinträchtigt und somit teilweise lebenslang auf die Unterstützung anderer angewiesen waren. Lange entsprach diese Form des frühkindlichen Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt, der allgemeinen Vorstellung von Autismus. Grund dafür war auch, dass Aspergers deutschsprachige Forschungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg kaum gelesen wurde. Somit war die extremere Kennersche Definition von Autismus lange vorherrschend. Erst in den 80er Jahren entdeckte man Aspergers Arbeiten wieder, sodass sich in den folgenden Jahrzehnten ein differenzierteres Verständnis von Autismus durchsetzte. Mittlerweile bezeichnet der Begriff kein eindeutiges Krankheitsbild mehr. Er steht für eine Vielzahl möglicher Störungen, die sich auf einem breiten Spektrum abbilden lassen. Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Formen von Autismus teils stark voneinander, dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten. So nehmen Autisten ihre Umwelt anders wahr als ihre neurotypischen Mitmenschen. Als neurotypisch werden übrigens alle bezeichnet, deren neurologische Entwicklung nach derzeitigem Wissensstand keine Abweichungen oder Besonderheiten aufweist. Viele Autisten tendieren beispielsweise zum Tunnelblick. Das heißt, sie konzentrieren sich auf nur einen Sinn, wie etwa das Sehen oder auf ein bestimmtes Interessenfeld, wie zum Beispiel Eisenbahnen. Außerdem neigen sie dazu, an einseitigen Lösungsansätzen festzuhalten und ziehen das logisch-rationale Denken dem ganzheitlich-intuitiven Denken vor. Hinzu kommen die bereits erwähnten Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen. Viele Autisten können ihre eigenen sowie die Gefühle anderer nicht differenziert wahrnehmen und daher nur schwer erkennen und kommunizieren. Das also sind die Gemeinsamkeiten. Doch was unterscheidet die verschiedenen Formen von Autismus? Blink Nummer 3. Das autistische Spektrum lässt sich durch zwei Merkmalspaare beschreiben. Mehrmals ist nun schon der Begriff autistisches Spektrum gefallen. Aber was genau ist darunter zu verstehen? So hat Thomas Gierzberger ein Vier-Farben-Modell entwickelt, damit man sich das autistische Spektrum besser vorstellen kann. Dieses Modell besteht im Wesentlichen aus zwei Merkmalen bzw. deren extremen Ausprägungen. Das erste Merkmal ist der Lern- und Denkstil, der in seinen Extremformen entweder kreativ oder nachahmend sein kann. Kreativ sind Denk- und Lernprozesse, wenn sie stark von eigenen Schöpfungen und Ideen geprägt sind. Nachahmend ist hingegen, wer sich beim Denken und Lernen vor allem an anderen orientiert. Das zweite Gegensatzpaar ist Einseitig und Vielseitigkeit und bezieht sich auf die Interessen einer Person. Je nachdem, ob diese Person ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Nischen beschränkt oder vielfältige Hobbys und Themen verfolgt, spricht man von einseitigem oder vielseitigem Interesse. Die meisten Menschen sind auf diesen beiden Kontinuen relativ mittig zu verorten. Nur selten kommt es vor, dass jemand zum Beispiel extrem nachahmend agiert und keinerlei kreative Impulse hat. Und doch gibt es sie, die Sonderfälle. Laut Gierzberger lassen sich durch die Kombination der zwei Merkmalspaare vier verschiedene Formen des Autismus ausmachen. Und jede der vier möglichen Kombinationen von Extremen hat der Autor farblich kodiert. So vereint der gelbe Bereich den nachahmenden Lerntypus mit einem einseitigen Interesse. Das entspricht dem frühkindlichen oder klassischen Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt. Diese Form von Autismus zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und gilt als deren profundeste Variante. Für viele Betroffene funktioniert Kommunikation besser in die eine als in die andere Richtung. Das heißt, Kennerpatienten reden zwar viel und gerne, haben aber Schwierigkeiten, Gesagtes aufzunehmen und zu verarbeiten. Außerdem sind Menschen mit Kenner-Syndrom häufig extrem auf Details fixiert und neigen zum Schwarz-Weiß-Denken. Sie verschließen sich gegenüber Neuem und bevorzugen Wiederholungen und Bekanntes. Auf sozialer Ebene ecken klassische Autisten oft an. Es fällt ihnen schwer, sich in andere hineinzuversetzen, und sie neigen zu starken emotionalen Reaktionen wie Wutausbrüchen. Die Interessen dieser Menschen sind meist auffällig einseitig und werden mit großer Intensität verfolgt. Das führt oft zu einem hohen Spezialisierungsgrad. Ein Beispiel für diese Form des Autismus bietet der Hauptcharakter im Film Rain Man. Er besitzt ein fotografisches Gedächtnis und erträgt keinerlei Abweichungen vom alltäglichen Tagesablauf. Bis heute ist diese Figur eine Art Prototyp für das, was sich die meisten unter Autismus vorstellen. Allerdings gibt es viele weitere Farben und Schattierungen auf dem Autismus-Spektrum. Blink Nummer 4. Die verschiedenen Arten von Autismus bringen Schwächen, aber auch Stärken mit sich. Im letzten Blink hast du den gelben Bereich des autistischen Spektrums kennengelernt. Nun geht es um den blauen Autismus. Hier treffen sich die Merkmale kreativ und einseitig. Die sich durch diese extreme auszeichnende Form von Autismus nennt man Asperger-Syndrom. Und sie gehört wie der gelbe Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Auch vielen Asperger-Patienten fallen die soziale Interaktion und der Umgang mit Emotionen schwer. Jedoch haben sie im Unterschied zu klassischen Autisten häufig schon sehr früh besondere sprachliche und intellektuelle Fähigkeiten sowie ein Talent zum kreativen Denken. Als berühmte Asperger-Fälle gelten heute übrigens Albert Einstein oder Vincent van Gogh, auch wenn sie zu Lebzeiten nie entsprechend diagnostiziert wurden. Die dritte von Gersberger ermittelte Autismusart umfasst alle sogenannten nicht näher bezeichneten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, kurz TESNNB. Sie befinden sich auf dem roten Feld des autistischen Spektrums und vereinen die Merkmale nachahmend und vielseitig. TESNNB gelten als mitteltiefe Entwicklungsstörungen und umfassen unter anderem auch schwere Fälle von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Meistens sind TESNNB schwerer zu diagnostizieren als das Kenner- oder Asperger-Syndrom, da nicht alle Kriterien tiefgreifender Entwicklungsstörungen auf die Patienten zutreffen. Daher spricht man auch von Menschen mit autistischen Zügen. Diese autistischen Züge zeigen sich insbesondere im sozialen Kontext, etwa durch den für Autisten typischen Mangel an Empathie. Zu den Stärken von TESNNB-Patienten zählen die oft vielseitigen Interessen und Talente. Dem letzten Merkmalspaar, kreativ und vielseitig, hat der Autor die Farbe Grün zugeordnet. Alle Autismusformen, die diese Extreme gemeinsam haben, nennt man umschriebene Entwicklungsstörungen. Störungen dieser Art treffen oft nur einen bestimmten Fähigkeitsbereich, wie die Sprache oder Motorik. Symptome eines grünen Autismus sind daher etwa Dyskalkulie, Stottern oder leichtere Formen von ADHS. Solche spezifischen Schwächen lassen sich meist relativ erfolgreich mit gezielten Therapien wie Logopädie behandeln. Zudem sind Menschen mit umschriebener Entwicklungsstörung oft besonders künstlerisch veranlagt und sehr an Musik, Malerei oder Dichtung interessiert. Gelb, Blau, Rot und Grün. Das also sind die Farben des Autismus. Allerdings sind sie keineswegs klar voneinander abgegrenzt. Wie erwähnt, handelt es sich um ein Farbspektrum, das heißt, die Übergänge sind fließend. Daher weisen Betroffene nicht jedes Symptom gleichermaßen stark auf. Auch werden die Symptome nicht zwangsläufig negativ erlebt. Und obwohl von Entwicklungsstörungen gesprochen wird, bringt Autismus oft nicht nur Defizite, sondern auch Talente mit sich. Blink Nummer 5. Autismus kann sich bereits in früher Kindheit bemerkbar machen. Ein Baby schreit, die Mutter kommt und nimmt es an sich. Bis hierhin eine ganz alltägliche Situation. Nur reagiert der Säugling dann nicht so, wie man es erwarten würde. Statt sich zu beruhigen, sträubt er sich und zetert weiter. Erst als die Mutter das Kind in den Kinderwagen legt, wird es langsam still. Kann dieses Verhalten schon ein Hinweis auf Autismus sein? Oft treten Anzeichen für Autismus bereits in den ersten Lebensjahren auf und werden mit der Zeit zum Problem. So kann ein Verhalten wie jenes des Babys zwar tatsächlich auf Autismus hindeuten, allerdings erlaubt ein einzelnes Symptom noch keine Diagnose. Und nicht alle autistischen Säuglinge sind verhaltensauffällig. Bei vielen Asperger-Kindern bleibt die Entwicklungsstörung sogar lange unentdeckt, vor allem wenn sie in verständnisvollen Familien aufwachsen. Die typischen Probleme treten erst dann auf, wenn das Kind in eine neue Umgebung wie die Kita kommt. So war der heute 15-jährige Yves stets ein relativ unauffälliges Baby und Kleinkind. Sein Verhalten und Entwicklungsstand gestatteten keine Rückschlüsse auf irgendwelche Störungen. Erst als er in die Spielgruppe kam, zeigten sich Anzeichen für sein Anderssein. So weigerte er sich, an gemeinsamen Spielen teilzunehmen, mit der Begründung, sie interessierten ihn nicht und er sei anders als die anderen Kinder. Außerdem zeigte er eine starke Sammelleidenschaft und ein frühes, intensives Interesse an Archäologie. Das stand im scheinbaren Gegensatz zu Schwierigkeiten bei einfachsten Tätigkeiten wie dem Anziehen von Kleidern oder Schuhen. Doch trotz dieser Auffälligkeiten wurde das Asperger-Syndrom erst später diagnostiziert. Vielen autistischen Kindern ergeht es ähnlich. Spätestens in der Schule aber sind die Diskrepanzen dann nicht mehr zu übersehen. Vor allem Asperger-Patienten sind nämlich intellektuell gut oder sogar überdurchschnittlich weit entwickelt, während es ihnen an sozialen Kompetenzen eher mangelt. Viele autistische Kinder nehmen irgendwann eine Verweigerungshaltung an, da sie mit den Anforderungen der Regelschule nicht zurechtkommen. Wie die Betroffenen genau auf Stress reagieren, ist auch geschlechtsabhängig. Autistische Jungen etwa neigen bei Überforderung zu Wutausbrüchen und Aggressionen. Mädchen hingegen passen sich häufiger an, zeigen dafür aber Symptome wie Depressionen oder Essstörungen. So auch die 19-jährige Tabea. Aufgrund ihrer unentdeckten Entwicklungsstörung fiel es ihr schwer, die Intentionen ihrer Mitmenschen zu deuten. Folglich geschah es mehrmals, dass sie gewisse Warnsignale nicht erkannte und sexuell missbraucht wurde. Deshalb begann sie, sich selbst zu verletzen und wurde nach langer Zeit endlich mit Asperger diagnostiziert. Dass in Bezug auf die Autismus-Symptome gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen, ist inzwischen bekannt. Dennoch sind die Diagnosekriterien immer noch stärker auf männliche Betroffene ausgerichtet als auf weibliche. Statt bei 1 zu 10, wie bisher angenommen, liegt die Geschlechterverteilung laut Girsberger eher bei 1 zu 4, aufgrund der hohen Dunkelziffer nicht diagnostizierter Mädchen. Blink Nummer 6. Die richtigen Kriterien erleichtern eine frühzeitige Diagnose, was für Betroffene oft entscheidend ist. Wie viel Leid wäre Tabea wohl erspart geblieben, wenn sie ihre Diagnose früher bekommen hätte? Fälle wie ihrer zeigen, wie entscheidend es ist, die richtigen Kriterien anzuwenden. Heute gibt es verschiedene Formen von Diagnostik. Besonders wichtig für die Betroffenen sind die klinische Diagnostik und die Diagnostik mit Hinblick auf beeinträchtigte Funktionen, kurz ICF genannt. Während sich die klinische Diagnostik am autistischen Spektrum und den entsprechenden Kriterien orientiert, versucht die ICF stärker auf das Individuum einzugehen. Dabei untersucht man mit Hilfe einer Checkliste, inwieweit die Patienten alterstypische Fähigkeiten beherrschen oder nicht. Damit bietet die ICF ein wirksames Instrument, um konkrete Defizite oder Stärken zu erkennen, zu benennen und passende Fördermaßnahmen festzulegen. Die Diagnosekriterien sind aber nicht nur von der Methode, sondern auch vom Wohnort abhängig. So ist die Autismusforschung im angelsächsischen und skandinavischen Raum sehr viel weiter fortgeschritten als anderswo. Und das wirkt sich auch auf die Diagnosehäufigkeit aus. Abgesehen davon werden in Großstädten aufgrund der besseren medizinischen Versorgung generell mehr Diagnosen gestellt als auf dem Land. So eine Diagnose ist für die Betroffenen sehr wichtig. Meistens verbessern sich die Lebensumstände der Patienten, sobald sie und die Ärzte erst einmal wissen, was los ist und die notwendigen Schritte einleiten können. Für den heute 15-jährigen Ruben hat die Diagnose viel erleichtert. Früher hatte er große Probleme, sich in der Regelschule einzugliedern und reagierte wie viele mit Schulverweigerung. Nachdem man Autismus bei ihm festgestellt hatte, wechselte er auf eine Privatschule mit besseren Fördermöglichkeiten. Hier fühlte er sich trotz anfänglicher Skepsis bald sehr wohl und fand schließlich sogar Freunde. Das wäre zuvor unvorstellbar gewesen. Allerdings passiert es immer wieder, dass eine Diagnose zu spät kommt. So war es bei Eve, den wir bereits kennengelernt haben. Mehrere psychiatrische Untersuchungen brachten kein Ergebnis, bis er dank eines Hinweises seiner Mutter im Alter von 11 Jahren schließlich mit Asperger diagnostiziert wurde. Der Grund für eine solche Verzögerung ist oft, dass die Untersuchungskriterien nicht an leichtere Formen von Autismus angepasst sind. Dadurch fallen Patienten mit weniger starken Symptomen durchs Raster. Eves Diagnose erleichterte seine Eltern zwar sehr, doch seine Abneigung gegenüber der Schule war inzwischen so groß, dass auch ein Wechsel zur Förderschule keine nachhaltigen Erfolge bewirkte. Eine frühzeitige Diagnose kann also entscheidend sein für das gesamte Leben. Sie entlastet Patienten und Angehörige. Was darauf folgt, wird im nächsten Blink erklärt. Blink Nummer 7. Eine wirksame Therapie stärkt die Selbstkompetenzen und bezieht das Umfeld mit ein. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze und nicht jeder ist für alle Patienten gleichermaßen geeignet. Zwei Dinge haben diese Therapien aber gemeinsam. Die Patienten müssen zum einen unterstützt, zum anderen aber auch zur Eigenverantwortung motiviert werden. Fördern und fordern, so lautet also das Motto. Jeder Mensch ist Teil eines Beziehungsnetzwerks. Und dieses ist bei der Behandlung von Autismus gefragt, um die Betroffenen zu fördern und zu fordern. Vor allem der systemische Therapieansatz setzt auf die Kraft von Beziehungen. Eltern, Verwandte, Lehrer, sie alle müssen mit der Diagnose vertraut gemacht werden und entsprechendes Werkzeug an die Hand bekommen. Eine solche Aufklärung kann im Rahmen eines Elterncoachings oder einer Beratung für Lehrer und Erzieher erfolgen. Speziell im schulischen Kontext ist es außerdem sinnvoll, zusätzlich eine pädagogische Fachkraft einzustellen. Doch bei vielen schweren Formen von Autismus genügt der systemische Ansatz allein nicht. In solchen Fällen lassen sich weitere Behandlungsmöglichkeiten wie Logopädie, Ergotherapie oder Heilpädagogik ergänzend einsetzen. Auch eine Verhaltenstherapie ist mitunter anzuraten. Dabei werden vor allem Störungen wie Ängste, Zwänge oder Depressionen behandelt, die begleitend oder als Folge von Autismus auftreten. Wie eingangs erwähnt, sollen die Patienten aber nicht nur gefördert werden, sondern auch gefordert. Das heißt, sie müssen lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und ihre Alltagskompetenzen stärken. Beim Training im Umgang mit Emotionen und anderen Kindern sind meistens gruppentherapeutische Angebote hilfreich. Dabei lässt sich auch das sogenannte Wutthermometer einsetzen, das Girsberger selbst entwickelt hat. Es hilft den Betroffenen, sich mit der eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. So umfasst das Wutthermometer eine Skala von 1 bis 10, mit deren Hilfe das Kind ausdrücken kann, wie wütend es sich fühlt. Dadurch lernt es, dass es nicht nur extreme Emotionen gibt, sondern auch Zwischenstufen. Außerdem nimmt es auf diese Weise besser wahr, wie sich aufsteigende Wut im Körper anfühlt. Zudem hat Girsberger ein Programm entwickelt, mit dem Betroffene und ihre Angehörigen individuelle Gebrauchsanweisungen für den Alltag erarbeiten können. Autisten sind nämlich oft stark auf geregelte Abläufe fixiert. Herausforderungen, die andere als alltäglich wahrnehmen würden, wirken für autistische Menschen schnell überfordernd. Um ihnen bei solchen Herausforderungen zu helfen, kann man gemeinsam einen Alltagsplan erstellen und diesen möglicherweise auch illustrieren. So wissen die Betroffenen, in welcher Reihenfolge sie sich morgens waschen, anziehen und frühstücken sollen. Diesen Ablauf können sie trainieren und fühlen sich dadurch den alltäglichen Aufgaben eher gewachsen. Blink Nummer 8. Unter den richtigen Bedingungen können Autisten schulisch und beruflich erfolgreich sein. Autismus und Schule – ein schwieriges Verhältnis. Viele autistische Kinder haben gerade in jenen Bereichen Probleme, die für eine erfolgreiche Anpassung an das Schulsystem notwendig sind. Diese Probleme können sprachlicher, motorischer oder sozialer Natur sein. So nehmen viele Autisten sprachliche Aussagen sehr genau und haben Schwierigkeiten, nonverbale oder indirekte Anweisungen zu verstehen. Motorische Probleme zeigen sich oft beim Schreiben mit der Hand. Hinzu kommt typischerweise ein ungeschickter oder egozentrischer Kommunikationsstil, der es den Betroffenen schwer macht, Freundschaften zu knüpfen. Diese Einschränkungen führen oft zu Frustration und Lernproblemen. Doch gibt es Alternativen zum normalen Regelschulsystem. Hier unterscheidet man zwischen integrativen und separativen Schulformen. Beide können zum Erfolg führen. Bei der integrativen Variante ist geschultes Lehrpersonal nötig und eine zusätzliche sozialpädagogische Betreuung sowie eine tolerante Klasse, um das autistische Kind ins System zu integrieren und mitzutragen. Für viele Betroffene bieten Sonder- oder heilpädagogische Schulen aber die besseren Voraussetzungen. Hier kann nämlich gezielter auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen autistischer Kinder eingegangen werden. Auch Homeschooling ist eine Möglichkeit, produktiv mit Autismus umzugehen. Allerdings ist diese Methode in Deutschland noch nicht erlaubt. Und wie geht es nach der Schule weiter? Die Ablösung vom Elternhaus ist für die meisten jungen Erwachsenen ein ganz normaler Prozess. Einige Autisten haben aber große Schwierigkeiten damit und benötigen daher auch weiterhin Unterstützung. Das kann etwa in Form von Jobcoachings oder betreutem Wohnen stattfinden. Beide Ansätze helfen den Jugendlichen, ein selbstständiges Leben zu führen und einen Beruf zu erlernen. Auch sogenannte Unterstützerkreise sind mitunter sinnvoll. Sie bestehen aus Personen im näheren Umfeld, die Betreuungs- und Beratungsarbeit leisten. Und werden die Betroffenen gut betreut, ist beruflicher Erfolg für sie durchaus möglich. Ihre speziellen Fähigkeiten und Begabungen prädestinieren schließlich viele Autisten für bestimmte Berufsfelder. So arbeiten vor allem im IT-Bereich viele Autisten, da sie oft ein großes Talent zum logischen und kreativen Denken mitbringen. Stärken, die hier besonders gefragt sind. Außerdem herrscht in dieser Branche tendenziell eine höhere Toleranz gegenüber ungewöhnlichen Lebensläufen. Autisten sind also nicht immer jene verschrobenen Superhirne, wie viele sie sich vorstellen. Es gibt eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Symptome, die in ihren verschiedenen Ausprägungsformen gemeinsam das weite Spektrum des Autismus bilden. Und wie neurotypische Menschen sind auch Autisten Individuen, die sich nicht einfach in irgendein Schema pressen lassen. Demzufolge braucht es auch individuelle Fördermethoden, um ihnen auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben optimal zu helfen. Die Kernaussage dieser Blings ist, dass Autismus keine Krankheit mit eindeutigen Symptomen ist, sondern ein Spektrum verschiedener, meist genetisch bedingter Entwicklungsstörungen, die sich unterschiedlich äußern. Die ersten Anzeichen einer autistischen Störung treten mitunter bereits in der frühen Kindheit auf. Je eher eine Diagnose erfolgt, desto besser können Betroffene mit einer passenden Therapie unterstützt werden und lernen, mit Defiziten zurechtzukommen und Stärken zu nutzen. Gelingt das, finden Autisten trotz aller Schwierigkeiten einen Lebensweg, der zu ihnen passt und auf dem sie erfolgreich sind. Was du konkret umsetzen kannst, ist, dass du mit deinem Kind zu einer Beratungsstelle gehst. Viele Eltern haben Hemmungen, ihr Kind auf psychische Störungen untersuchen zu lassen. Wenn du aber das Gefühl hast, dein Kind könnte sich irgendwo auf dem autistischen Spektrum bewegen, solltest du diese Hemmung dringend überwinden. Professionelle Hilfe und Beratung sind speziell im Kindesalter enorm wichtig. Für dein Kind, aber auch für dich und andere Angehörige. Außerdem werde Teil eines Unterstützerkreises. Du hast einen autistischen Neffen, ein autistisches Nachbarskind oder eine autistische Schülerin? Dann bring dich ein und biete an, Teil eines Unterstützerkreises zu werden. Damit hilfst du nicht nur den Betroffenen, sondern entlastest auch die Eltern und Angehörigen. Das waren unsere Blings zu Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung. Von Thomas Girsberger. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.